Cornelia hat es vorgelesen. Die ersten 8 Verse von Markus 16, wo die Frauen zum Grab kommen und dann Angst haben. Sie sehen einen Jüngling und der sagt ihnen, ja, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann heißt es, und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Also sie sehen diesen Jüngling, also sie sehen eigentlich einen Engel. Und untypisch für einen Engel sagt er nicht am Anfang, fürchtet euch nicht, sondern sagt von Anfang an, hey, er ist nicht da. Und dann fürchten sie sich. Und weiter, also sie fürchten sich, weil sie sehen Jesus nicht. Und dann lesen wir weiter im Text, ab Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und er ihnen erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Christus ist auferstanden, ja, Jesus ist am Karfreitag gestorben und am Ostersonntag auferstanden. Jesus lebt. Er hat seinen Tod mindestens 3-mal angekündigt und ebenso oft auch gesagt, dass er auferstehen wird. Schon am Karfreitag habe ich die Stellen von Markus zitiert und ich zitiere sie nochmals kurz. In Markus 8, Vers 31 heißt es, und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Ein Kapitel später, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und in Markus 10, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Und die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesus hat es seinen Jüngern mehrfach erklärt, was passieren wird. Und trotzdem haben sie es nicht geglaubt. Obwohl es genau so passiert ist, wie er angekündigt hat, haben sie nicht geglaubt, dass auch dieser letzte Punkt in Erfüllung geht. Ich meine, sie sehen, dass Jesus vor die Schriftgelehrten kommt, vor die Hohenpriester kommt. Sie sehen, dass sie ihn zum Tode verurteilen. Sie sehen, dass Jesus den Römern überantwortet wird, dass er gegeißelt wird, dass er verspottet wird, dass er getötet wird am Kreuz. Alle diese Punkte sehen sie. Und den letzten Punkt glauben sie trotzdem nicht, dass das passieren wird. Denn die Auferstehung ist etwas Unglaubliches. Für unseren menschlichen Verstand nicht richtig zu begreifen. Und wir haben jetzt vorhin gelesen, an Ostern begegnet Jesus zuerst Maria Magdalena. von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als sie das hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach erschienen Jesus 2 Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. In Markus ist das ganz kurz beschrieben. Im Lukas-Evangelium ist das ein bisschen länger ausgeführt. Aber in Markus heißt das nur: Danach offenbart er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und sie gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Und dann kommt Jesus zu den anderen Jüngern. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Hey, Jesus hat den Aposteln den Auftrag gegeben, geht nach Galiläa, wenn ich gestorben bin. Doch sie tun es nicht. Sie bleiben in Jerusalem. Und er sagt ihnen noch was über Maria. Hey, geht nach Galiläa. Ich werde euch dort treffen. Und sie bleiben da, wo sie sind, in Jerusalem. Und dann geht Jesus auf sie ein. Und er zeigt sich ihnen in Jerusalem. Aber er kritisiert auch ihren Unglauben. Er sagt, warum habt ihr nicht das gemacht, was ich gesagt habe? Warum habt ihr nicht geglaubt, was ich euch gesagt habe? Warum habt ihr nicht geglaubt, was euch andere erzählt haben über mich? Und im Johannesevangelium lesen wir, dass Thomas nicht bei dieser ersten Begegnung der anderen Jünger dabei war. Und die anderen Jünger haben Jesus gesehen, die anderen 10. Und Thomas kommt zurück und glaubt es nicht. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und zieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Die Geschichte von Thomas wäre eine ganz eigene Predigt wert. Doch so viel Zeit haben wir heute nicht. Die anderen Apostel haben Jesus gesehen. Sie haben zuerst nicht geglaubt, allen anderen haben sie nicht geglaubt. Dann haben sie Jesus selbst gesehen. Und Thomas kommt leider zur Unzeit, er ist gerade weg. Er macht irgendwas anderes. Und sie erzählen ihm begeistert: Hey, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, er lebt. Und Thomas sagt einfach: Nein, ich glaube das nicht. Wenn 10 Leute auf dich zukommen und voller Begeisterung etwas erzählen, du kommst einfach und sagst: Ja, ich glaube euch nicht. Du hast zwar alles andere mit ihnen erlebt und Jesus hat das auch gesagt und du glaubst es einfach nicht. Es ist nicht nur das Zeugnis von einer Person, sondern schon von, an dem Punkt schon von 15 Personen. Und er muss es selbst sehen mit seinen eigenen Augen und er sagt sogar: Hey, ich muss es spüren, ich muss meine Hand in die Wunde hineinlegen. Sehen alleine reicht mir nicht, ich muss es sogar spüren. Und während die anderen von diesem Ereignis erzählen und an die Auferstehung glauben, muss Thomas ungläubig 8 Tage lang warten. Die anderen, ich weiß nicht, wie das ist, die anderen sind voller Euphorie. Und du selbst kannst es nicht nachvollziehen, wieso alle anderen nicht so fröhlich sind. Und du bist immer noch in deiner Trauer. Und erst als Jesus ihm dann nochmals begegnet, nach 8 Tagen, ich glaube, er war einfach traurig in dieser Zeit, während alle um ihn herum fröhlich waren. Und dann zeigt sich den Jüngern wieder und Jesus sagt sogar, hey, du darfst mich berühren. Du darfst deine Hand in meine Wunde legen, wenn es dir hilft zum Glauben. Und erst dann kann er sagen, mein Herr und mein Gott. Hey, die Auferstehung von Jesus war zur Zeit von Jesus etwas Unglaubliches. Und es ist auch in unserer heutigen Zeit etwas Unglaubliches. Die Kreuzigung von Jesus durch die Römer wird von vielen Historikern vertreten. Viele sagen, ja, diese Kreuzigung hat stattgefunden, das können wir so beweisen. Jedoch bei der Auferstehung sagen viele, das kann nicht sein. Das ist kein historisches Ereignis, weil wir dazu zu wenig Beweise hätten. Und die Soldaten, die Wache gehalten haben, wurden bestochen, um zu erzählen, dass während sie geschlafen haben, die Jünger kamen und Jesus aus dem Grab hinaus geklaut haben. Das lesen wir in Matthäus 28. Diese Erzählung ist allein schon absurd, weil erstens die römischen Soldaten wissen, wenn sie sagen, hey, sie haben geschlafen, während sie Wache halten mussten, hätten sie eigentlich getötet werden sollen. Und sie mussten ja diesen Stein wegrollen. Und dieser Stein ist riesig. Und wenn du einfach so einen schnellen Stein zur Seite rollst, also ich glaube, die Wachen wären aufgewacht, spätestens an dem Punkt. Und das Absurde ist, sie sagen, ja, die Jünger hätten ihn geklaut, als sie geschlafen haben. Ja, wieso wissen die denn, dass es die Jünger waren, wenn sie ja geschlafen haben? Also diese Erzählung, die sie da machen, die ist schon in sich sehr unlogisch. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten sie den Leichnam einfach aus dem Grab holen können und sagen, schaut mal her, immer noch tot. Dann hätte es keine christliche Bewegung gegeben. Die Jünger waren nicht motiviert, hinauszugehen und zu sagen, ja, Jesus ist auferstanden, wenn es nicht passiert wäre. Doch die Auferstehung ist so ein unglaubliches Ereignis, dass sogar manche, die sich Christen nennen, sagen, dass sie nicht an die Auferstehung glauben. Und dann wird Jesus nicht zu einem Messias, zu einem Erlöser, zu einem Retter, sondern zu einem guten Lehrer und ein Vorbild für ein gutes Leben. Doch das ist nicht der Anspruch, den Jesus hatte. Jesus sagt von sich selbst, hey, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Die Auferstehung ist etwas Unglaubliches, doch sie ist der Kern des Evangeliums. Ich glaube, wir können an vielen Punkten diskutieren über das Christentum, was jetzt genau der richtige Glaube ist, wie man das Christentum leben kann. Aber die Auferstehung dürfen wir nicht aufgeben. Das ist der Hauptpunkt des Evangeliums. Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, sagt Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, das ist der Halbbruder von Jesus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Hey, Paulus zählt auf, wer alles Jesus gesehen hat, nach der Auferstehung. Da er an die Griechen schreibt, lässt er die Frauen leider weg, weil die nicht als Zeugnis gelten. aber die sind eigentlich, müssen eigentlich in dieser Auflistung dabei sein. Und ab Vers 12 schreibt er dann weiter, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Also er schreibt das in die christliche Gemeinde in Korinth. Auch da gibt es Leute, die gesagt haben, nein, die Auferstehung stimmt nicht. Aber sie sind trotzdem in dieser christlichen Gemeinde drin. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wenn wir die Auferstehung als Kernstück des Evangeliums nicht glauben, ist der Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden werden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Also daran hängt alles. Und als Konsequenz davon schreibt er, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Denn wenn wir Jesus nur als guten Lehrer oder als Vorbild nehmen, dann sagt er, hey, dann sind wir die elendsten Menschen. Wir sind schlechter dran als alle anderen. Wenn wir ihn nur aufs Diesseits begrenzen. Und ich finde, das sind sehr krasse und sehr klare Worte von Paulus. Doch die Jünger, welche zuerst selbst nicht an die Auferstehung geglaubt haben, haben Jesus danach gesehen und sie haben ihn erlebt. Und dieses Ereignis hat ihr Leben komplett verändert. Statt verängstigt und mutlos zu sein, gehen sie furchtlos in die Welt hinaus und verkünden das Evangelium in der ganzen Welt. Obwohl die meisten Apostel für diese Nachricht Gewalt, Verfolgung, Folter und einen Märtyrertod erlebt haben. Das war nicht glorreich. Sie haben nicht Ruhm und Ehre bekommen und sind wahnsinnig reich geworden, weil sie diese Botschaft verkündet haben. Sie haben einfach gelitten. Sie hatten keinen Vorteil davon. Und ich glaube, das ist ein starkes Zeugnis, dass die Auferstehung wahr ist. Und wir auch unsere Hoffnung darauf bauen können. Thomas musste sehen und spüren, dass Jesus auferstanden ist. Doch Jesus sagt ihm gleich danach, in Johannes 20, Vers 29, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hey, und lasst uns an diesem Ostersonntag daran festhalten. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er möchte uns das Leben in Fülle geben und uns genau diese Auferstehung auch zukommen lassen. Und wie der Hebräerbrief das schreibt, ich lese es da nochmals aus der Bibel vor, ich habe es leider nicht auf der Folie drauf. In Hebräer 11, da heißt es, in Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vielleicht geht es dir ähnlich und du denkst, hey, ich bin nicht sicher, ob diese Auferstehung sein kann, weil ich Jesus so nicht gesehen habe. Aber dann nimm die Leute, die ihn gesehen haben, als Zeugnis in der Bibel. Wie sie das Leben verändert hat. Und das hat nicht nur Konsequenzen für damals, das hat auch Konsequenzen für heute. Und ich möchte noch ein paar Verse aus dem Epheserbrief lesen, die auch um die Auferstehung gehen. Da heißt es ab Epheser 1, Vers 18, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Es ist ein bisschen ein komplizierter Satz, das gebe ich zu. Ich lese nochmals. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Also es gibt eine unvorstellbar große Kraft in Christus. Und dann der nächste Satz. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er sagt, hey, diese Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt auch in uns. Das finde ich, ehrlich gesagt, auch etwas Unglaubliches. Dass diese Macht, die Jesus auferweckt hat, in uns leben soll. Und trotzdem nehme ich diese Verheißung, wie es in der Bibel steht, und sage, ja, ich nehme das. Jesus ist auferstanden und ich möchte diese Macht auch in meinem Leben erleben. Manchmal habe ich das Gefühl, ich erlebe sie nicht so, wie ich das gerne möchte. Und trotzdem dürfen wir wissen, hey, Gottes Wort ist wahr. Und daran möchte ich festhalten, auch an diesen Ostern, dass wir nicht ängstlich sein müssen, sondern dass wir voller Mut und Zuversicht und Hoffnung und Glauben durch unser diesseitiges Leben gehen können und mit der Hoffnung aufs Jenseits. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, danke vielmals, dass du auferstanden bist an Ostern. Und es war zur damaligen Zeit unvorstellbar und es ist auch heute noch teilweise sehr schwer vorzustellen, wie das passiert ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du unseren Glauben stärkst, dass du unsere Hoffnung stärkst, dass du uns Mut gibst, dich auch zu bezeugen. Auch wenn andere Leute kommen und sagen, hey, das ist physikalisch nicht möglich, das geht doch nicht. Dass wir einfach daran festhalten dürfen, dass deine Kraft größer ist als alle Naturwissenschaften, als alle Physik, als alle Chemie, als alle Biologie. Du bist der Herrscher des Universums. Und dir ist nichts unmöglich. Danke, Vater, dass du ihn auferweckt. Dürfen wir leben. Amen.